Ja, unsere Predigt soll heute um zwei Verse aus Jeremia 9 gehen. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Ich möchte die Predigt in drei Teile teilen. Erstens, wer war Jeremia? Zweitens, was war sein Auftrag? Und drittens, was hat das alles mit uns zu tun? Also zuerst, wer war Jeremia? Jeremia war ein Prophet aus der Bibel. Ein ganzes Buch handelt von ihm und seinen prophetischen Reden. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, da ist eine Sammlung seiner Klagelieder drin. Und beide Bücher befinden sich so mitten in der Bibel. Wenn man in die Mitte aufschlägt, hat man ungefähr die Psalmen. Und ein Stückchen weiter nach rechts blättern, dann ist man bei Jeremia. Bei dem persischen Bibel muss man nach links blättern, weil das andersrum ist. Und es ist mitten zwischen zwei anderen Propheten, sind die Bücher zwischen Jesaja und Hesekiel. Also relativ leicht zu finden, gut nachzuschlagen das Ganze. Jeremia lebte in einer dunklen Zeit. Es war die Zeit des Untergangs des jüdischen Reichs. 10 Stämme waren längst vom König von Assyrien gefangen genommen und deportiert worden. Das geschah im Jahr 722 vor Christus. Im zweiten Könige können wir das nachlesen. 2 Stämme befanden sich noch im Land. Hier kann man jetzt sehen, das war der Staat Israel, der übergeblieben war, nachdem Salomo gestorben war. Das hat zerfallen in ein Nordreich Israel und in ein Südreich Judäa. Und hier haben wir gehört, dass das Nordreich mittlerweile aufgelöst war, dass es das nicht mehr gab, dass von den Assyrern besiegt war und dass die alle weggeführt wurden. Wir reden also jetzt im Moment über dieses Reich hier noch, Juda mit Jerusalem hier oben. 2 Stämme waren da, das war hier der große Stamm Juda, der hier lebte, und hier so war das Gebiet des Stammes Benjamin. Ja, wer war nun Jeremia? Ich lese mal, was das Buch Jeremia selbst über ihn sagt, im ersten Kapitel. Da sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern, die in Anatot im Land Benjamin wohnten, an welchen das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich: Ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Jeremia lebt in einem Ort namens Anatot. Das lag hier. Oh, das war falsch. Entschuldigt bitte. Jetzt habe ich euch schon ein bisschen verraten, was kommt. Ja, Anatot lag hier so nördlich von Jerusalem. Etwa 5 Kilometer nördlich von Jerusalem. Da in Anatot wohnten Priester. Dort wuchs Jeremia auf. Und weiter haben wir gehört aus dem, was wir vorgelesen haben, dass Jeremia zur Zeit des Königs Josia und seiner Nachkommen wirkte. Josia, Jojakim und Zedekia werden hier erwähnt. Zedekia war der letzte König von Juda und während seiner Regierungszeit ging das Reich Juda unter. Im 9. Jahr der Regierung des gottlosen Zedekia zog der feindliche babylonische König Nebukadnezar gegen Jerusalem in den Krieg. Und im 2. Chronik 36, wenn wir danach lesen, er erschlug ihre Jünglinge mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die großen und die kleinen und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und sie rissen die Mauer von Jerusalem nieder. Und alle seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und alle seine kostbaren Geräte verderbten sie. Und die vom Schwert übrig gebliebenen führte er nach Babel hinweg. Gut, aber fangen wir erstmal mit Jeremias Kindheit und Jugend an. Jeremia wurde um 647 vor Christus geboren, also vor ungefähr 2700 Jahren. So. Da regierte der gottlose König Manasse über Juda. Er vergoss sehr viel unschuldiges Blut, wird berichtet. Auch brachte er das Volk dazu, den Götzen zu dienen. Er trieb es so schlimm, dass Gott in einem Vergleich mit einem bösen heidnischen Volk sagen musste, er hat Böses getan, mehr als alles, was die Amoriter getan haben, die vor ihm im Land waren. Im 2. Könige 21 wird das berichtet. Und Gott kündigte dann an, dass er Jerusalem richten muss. Es steht da, ich werde Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Als Jeremia noch ein Kind war, starb der König Manasse. Und dessen Sohn Amon, der Nachfolger auf dem Thron wurde, war leider nicht besser. Nach zweijähriger Regierung gab es einen Aufstand und er wurde ermordet. Doch merkwürdigerweise war sein Sohn Josia ganz anders. Es wird berichtet, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er wandelte auf allen Wegen seines Vaters David. Wir lesen von einer großen Erweckung, die durch diesen jungen König in Gang kam. Das Haus Gottes wurde renoviert. Das Buch des Gesetzes wurde per Zufall wiedergefunden und auch gelesen. Und Josia ließ das Land von den Götzen reinigen. Allerdings war der Zustand des Volkes immer noch schlecht. Götzendienst war an der Tagesordnung. Und in dieser Zeit wurde Jeremia von Gott berufen, ein Prophet zu sein. Er war sehr jung noch. Man nimmt an, dass er ungefähr 20 Jahre alt war. Was war sein Auftrag? Gott sagte diesem jungen Mann, dass er ihn schon vor dessen Geburt zum Prophetendienst berufen hatte. Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Noch bevor Jeremia Gutes oder Böses tun konnte, hatte Gott ihn ausgesucht. Eine Parallele dazu gibt es übrigens mit Paulus, da kann man nachlesen im Galater 1, Vers 15. Als Jeremia den Auftrag bekam, war der Jubel bei ihm sicher groß. So könnte man meinen. Doch Jeremia reagierte ganz anders. Er weiß, welch eine schwere Aufgabe ihm bevorsteht. Und er nimmt diese nicht leicht. Er sagt, ach Herr, siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. Zu jung. Aber das änderte nichts an Gottes Plan. Im Gegenteil, Gott sucht sich gern Leute aus, die nicht viel von sich selbst halten. Wie auch Mose und Gideon oder oft auch solche Leute, von denen die Menschen nicht viel halten, wie David. Deshalb wiederholt und bekräftigt er einen Auftrag, er seinen Auftrag. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin jung, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Gott macht also keine Abstriche. Die ganze Botschaft sollte Jeremia bringen, und zwar ohne Wenn und Aber. An allen Orten, wo Gott ihn hinsenden würde, sollte er es sagen. Um ihn für diese Aufgabe zu ermuntern, gibt Gott diesem jungen Mann eine besondere Verheißung. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Diese vier Worte, ich bin mit dir, zählen mehr als alles andere für Jeremia. Was nun geschieht, ist äußerst bemerkenswert. Gott streckt seine Hand aus und berührt den Mund Jeremias. Was soll das bedeuten? Gott legt oder sagt gleich selber etwas dazu. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Genau das macht einen echten Propheten aus. Er bekommt Worte von Gott, die er treu an die Menschen weitergeben muss. In Jeremias Fall war die Botschaft zuerst eine negative. Es ging darum, auszurotten und niederzureißen und zu zerstören und abzubrechen. Allerdings sollte dann eine positive Botschaft folgen, um zu bauen und zu pflanzen. Ich lese noch aus Kapitel 1 noch die nächsten 9 Verse. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich sehe den Zweig eines Mandelbaumes. Da sprach der Herr zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich. Was siehst du? Da antwortete ich sehe einen siedenden Topf, der kommt von Norden her. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Denn siehe, ich rufe alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, so spricht der Herr, damit sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt vor den Toren Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsherum und gegen alle Städte Judas. Und ich will mein Urteil über sie fällen wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Du aber, gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt, zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer, gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen die Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Gott Jeremia 2 Dinge zeigt, einen Mandelstab und einen Topf mit siedendem Wasser. Beide hatten eine wichtige Bedeutung für Jeremias Auftrag. Der Mandelbaum ist der erste Baum, der nach dem Winter blüht. Daher heißt er im Hebräischen der Wachsame. So sagt Gott, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Zweitens zeigt Gott Jeremia einen siedenden Topf, dessen Vorderteil gegen Süßen gerichtet ist. Dieser Topf bedeutet Unglück, und zwar vom Norden her. Jeremia wird in seinem Buch immer wieder davor warnen müssen, also in dem, was er auch gesagt hat, prophetisch, dass die Babylonier kommen werden. Denn ihr Reich befand sich nördlich von Juda, dass sie das Land einnehmen und die Juden gefangen wegführen würden. Diese Botschaft wurde nicht gern gehört. Die falschen Propheten, die schönes Wetter machten, waren weitaus beliebter. Aber Jeremia war treu. Er brachte die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hatte. Und dieser Teil seiner Botschaft ging noch zu Jeremias Lebzeiten in Erfüllung. Gott hat darüber gewacht. Das ist der Mandelstab. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist so die Prachtstraße, die Prozessionsstraße mit Ichtar-Tor von Babylon. Die wurde, als Babylon entdeckt wurde, Stein für Stein abgetragen und man kann sie heute bei uns in Berlin im Pergamonmuseum sehen. Ich bin da schon lang gegangen und es ist gewaltig beeindruckend, die hohen Mauern da zu sehen und die Löwen links und rechts. Und ihr müsst euch vorstellen, da war der Rest, der von Juda übergeblieben war, die sind da als Gefangene, mussten die in dieses Tor einziehen. Nicht wissend, was auf sie zukam, wie ihre Sklavenarbeit aussehen würde, heimatlos, vertrieben. Ein großer Komponist, ein italienischer Komponist, Giuseppe Verdi, hat 1841 eine weltberühmte Oper über die Gefangenschaft der Judäer in Babylon komponiert. Nabucco. Nabucco ist der italienische Name von Nebukadnezar. Wir wollen mal, und ich bitte dazu mal, dass der Techniker, dass Peter mal kommt, wir wollen mal ein paar Minuten hineinhören in diese Oper. Wir hören den Gefangenenchor. Die meisten von euch werden diese Musik kennen, aber die wenigsten wissen vielleicht, dass es hierbei um Gottes Handeln an seinem Volk geht. Ja, es war schon erschreckend, was Jeremia dem Volk, dem König, den Priestern, den Obersten seines Volkes alles sagen musste. Aber wo war nun der positive Teil seiner Botschaft? Wir haben ja auch gelesen, um zu bauen und um zu pflanzen. Den gab es tatsächlich. Man könnte Jeremias Botschaft ungefähr so zusammenfassen. Gottes Volk hat schwer gesündigt. Immer wieder hatte Gott sie gewarnt. Deshalb werden Feinde kommen, aus Babylon und Jerusalem erobern. Widerstand hat keinen Sinn. Die Feinde werden dem Volk Israel, von dem ja nur noch zwei Stämme im Land waren, das Land abnehmen. Aber die Gefangenschaft wird nach 70 Jahren zu Ende gehen. Gott wird Israel das Land wieder zurückgeben. Gott wird einen neuen Bund machen mit Israel und Juda. Unter diesem Bund wird Israel wieder gesegnet werden, und zwar in ihrem Land Kanaan. Und das wird deshalb möglich sein, weil Gott alle Verantwortung übernimmt. Der neue Bund zwischen Gott und seinem Volk lautet immer wieder, ich will, anstatt von du sollst, wie es im alten Bund der Fall gewesen war. Was Jeremia noch nicht beantworten konnte, war die Frage, wie es möglich ist, dass Gott einen neuen Bund macht und Israel wieder segnet, obwohl das Volk ihn doch verlassen und verunehrt hatte. Wie kann Gott diese Schuld vergeben? Jahrhundertelang war diese Frage unbeantwortet geblieben. Erst als Christus kam, wurde dieser Schleier gelüftet, und zwar von ihm selbst. Er sagte zu seinen Jüngern, dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, in Markus 14. Und noch heute erinnern wir uns an dieses Blut, wenn wir das Abendmahl feiern. Jeremia hat man damals wenig oder gar keinen Glauben geschenkt. Viele ärgerten sich über seine Botschaft. So wurde er bekämpft und beschimpft, verlacht und verfolgt, geschlagen und eingekerkert. Was hat nun Jeremia, der vor 2700 Jahren lebte und seine Botschaft an das Volk Juda, mit uns zu tun, mit dir und mit mir heute hier in Halberstadt? Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, dass wir im Buch Jeremia viele Antworten auf diese Frage finden werden. Allerdings nur, wenn wir auch danach suchen. Unter anderem finden wir im Kapitel 49, Vers 39, Jeremia 49, Vers 39, eine Prophetie über das, was wir heute mit den Iranern erleben. Ich will mich heute aber ausschließlich auf den Anfang, auf den am Anfang gelesenen zwei Versen aus Jeremia 9 beschränken. Das war zu viel. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Es handelt sich hier um Worte höchster Autorität. Gott selbst spricht. Am Anfang und auch am Ende des Predigttextes werden die Gedanken ausdrücklich als direkte Gottesrede markiert. Prophetische Rede vermag durchaus zwischen menschlicher und göttlicher Rede zu differenzieren. Wenn hier so deutlich Gott als Sprecher betont wird, unterstreicht das die Bedeutung dieses Textes. Es geht ums Ganze, um das, was dem Leben Grund und Zukunft gibt. In den Versen wird Alltägliches aufgenommen. Es gibt Weise, es gibt Starke und es gibt Schwache. Wichtig ist dabei, dass nicht die Weisheit und die Stärke und der Reichtum an sich kritisiert wird. Also noch einmal, in den Versen wird so Alltägliches aufgenommen, dass es eben weise Menschen gibt, starke Menschen, reiche Menschen. Aber wichtig ist, dass es geht nicht darum, dass Weisheit, Stärke und Reichtum an sich kritisiert wird, sondern der Umgang damit. Im Umkehrschluss werden auch Armut und Schwäche nicht glorifiziert. Mensch, rühme dich nicht selbst. Rühme nicht dich selbst, sondern allein den Herrn. Worauf bist du stolz? Wie siehst du dich? Was bestimmt deinen Wert? Weisheit, Stärke, Reichtum. Wer von uns hätte das nicht gern? Weisheit ist das Vermögen, jede Situation richtig zu beurteilen und unbeeinflusst von den eigenen Gefühlen richtige Lösungen zu finden. Doch was ist richtig? Und wer gibt die Richtung vor? Und Stärke, es gibt körperliche und mentale Stärke. Wofür setze ich sie ein? Gegen wen oder was setze ich sie ein? Und Reichtum, macht er mich glücklich? Gibt er mir Sicherheit? Wann bin ich reich? Schaut nicht ein Millionär eifersüchtig auf einen anderen, der 10 oder 100 Mal so viel hat wie er? Und sind nicht aus der Sicht vieler Afrikaner Menschen, die täglich 3 Mahlzeiten haben und in einer beheizten Wohnung mit fließendem Wasser leben können, unermesslich reich? Wo liegt unser Verdienst, der unseren Stolz rechtfertigen würde? Ist es nicht so, dass bei unserer Geburt schon die Richtung vorgegeben wird? Vieles steckt schon in dem, was uns unsere Vorfahren mit ihren Genen vererben. Unsere Gesundheit hängt in großem Maße davon ab. Unsere Intelligenz, unser IQ, unsere Begabungen. Vieles wird vererbt und haben wir von unseren Vorfahren. Und dann spielt auch das soziale Umfeld, in das wir hineingeboren werden, eine große Rolle. In welchem Land auf dieser Welt werden wir geboren? In welcher Zeit sind wir hineingeboren worden? Überlegt mal, so im Mittelalter als Bauer oder als König geboren zu werden, war etwas ganz anderes als heute. Und auch, welche Erziehung genießen wir? Und in diesem Rahmen, und das stimmt ja auch, können wir aus dem, was uns vorgegeben wurde, das Beste machen. Und, das steht auch in der Bibel, das sollen wir auch. Es gibt da dieses Gleichnis, ja, das Gleichnis von dem anvertrauten Geld, von den anvertrauten Pfunden. In Matthäus 25, 14 bis 30, wo Jesus ausdrücklich die lobt, die ihr anvertrautes Geld vervielfältigen und was Gutes daraus machen. Aber Jeremia will uns sagen, wir sollen nicht vergessen, dass wir nur Verwalter sind. Und auf was es wirklich ankommt, wenn wir tun wollen, was Gott gefällt. Ihn nämlich als Herrn über unser Leben erkennen und anerkennen. In ihn den sehen, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Jeremia will uns sagen, wir sollen uns nicht so wichtig nehmen. Wir sollen auf Gott schauen, auf das, was er tut. Und wir können uns rühmen darüber, dass wir das erkannt haben. Die Menschen in Juda vor den 2600, 700 Jahren hatten sich in dieser entscheidenden Frage falsch entschieden. Und das hatte zur Folge, dass Nebukadnezar mit seinem Heer im Jahre 587 vor Christus einen verheerenden Krieg gegen Juda führte und sie auf der ganzen Linie besiegte. Juda wurde ausgeplündert, die Städte zerstört, der Tempel zerstört, viele Judäer getötet und misshandelt. Viele der Überlebenden, darunter die ganze Oberschicht und die Handwerker, wurden nach Babylon deportiert. Und es dauerte 70 lange Jahre, bis ihre Enkel und Urenkel wieder zurück durften. Heute stellt dich dieser Text aus Jeremia 9 wieder vor die Entscheidung. Baust du deine Lebensplanung auf deine Weisheit, deine Stärke, deinen Reichtum? Oder vertraust du auf Gott, der in seiner Güte durch Jesu Tod am Kreuz dich gerecht gemacht hat und dich darauf vorbereitet, ein Bürger auf der von ihm geschaffenen neuen Erde zu sein? Allerdings geht es bei der heutigen Entscheidung nicht um 70 Jahre, sondern um dein ewiges Leben. Bei Gott oder fern von ihm. Die Bibel nennt das erste Himmel und das zweite Hölle.